SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht, guten Abend. Die Ständige Impfkommission hat ihre Impfempfehlung für AstraZeneca geändert. Was das ganz praktisch bedeutet, dazu hat sich Bundesgesundheitsminister Spahn heute geäußert. Kein Einwegplastik mehr, wo immer es geht. Über das ab morgen geltende EU-weite Verbot sprechen wir mit der Bundesumweltministerin. Und die Hitzewelle im Westen Nordamerikas. Ist das Wetter oder schon Klimawandel? Und was geht es uns an? Das sind drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Los geht es in Berlin. Die Ständige Impfkommission hat überraschend ihre Impfempfehlung für AstraZeneca-Erstgeimpfte geändert. Die zweite Spritze sollte am besten mit einem mRNA-Impfstoff gefüllt sein. So werde die Wirkung deutlich gesteigert. Soweit die Stimme der Wissenschaft. Die Politik soll das nun umsetzen. Ganz schnell, denn allein in der kommenden Woche stehen Termine für gut 500.000 Zweitimpfungen mit AstraZeneca in den Kalendern. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte also heute mal wieder eine Menge Fragen zu beantworten. Unsere Kollegin Gabriele Intemann hat ihm zugehört.
Außer der Reihe haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Morgen über die neue Lage beraten. Und eines ist klar, begeistert waren sie nicht davon, dass die STIKO ohne Absprache mit ihrer neuen Empfehlung an die Öffentlichkeit gegangen ist.
Wir müssten auch berücksichtigen, dass so eine Entscheidung, wenn die am Nachmittag auf einmal öffentlich wird, einfach zigtausende Menschen sofort betrifft, wo im Zweifel gerade zur Impfung angesetzt wird und dann Fragen entstehen. Und Unsicherheit bei den zu Impfenden und bei den Ärztinnen und Ärzten,
sagte Gesundheitsminister Jens Spahn auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Das muss in Zukunft besser werden, so sein Hinweis in Richtung STIKO. An sich jedoch sei die neue Empfehlung eine gute Nachricht.
Die Kombination von AstraZeneca und BioNTech schützt mindestens so gut wie BioNTech als Kombination schützt. In manchen Fällen sogar noch besser.
Fachlich erläutert hatte das am Morgen schon der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens.
Da zeigt sich sehr deutlich, dass die Antikörperspiegel, die erreicht werden, in den verschiedenen Studien etwa zwischen 6- und 10-mal so hoch sind wie bei 2 aufeinanderfolgenden AstraZeneca-Impfungen.
Ein weiterer Vorteil, die zweite Dosis kann bei der Kombi-Impfung für die volle Wirkung schon nach 4 Wochen gegeben werden, nicht erst nach 9 wie bei AstraZeneca.
Es ist im Übrigen deswegen wichtig, weil wir bei der Delta-Variante sehen, doppelt geimpft schützt vor Delta, aber eben auch nur doppelt geimpft schützt gut vor Delta, außer bei Johnson & Johnson, da reicht weiterhin eine Dosis. Aber die Zweitimpfung ist sehr, sehr wichtig.
Und schnell viele Menschen doppelt zu impfen, das ist mit der neuen Empfehlung noch einfacher. Denn Deutschland erwartet laut Spahn allein in den nächsten Tagen 5 Millionen Dosen AstraZeneca. Die könnten für Erstimpfungen eingesetzt werden. Für die zweite Spritze seien dann genügend Dosen von BioNTech und Moderna da. Beruhigen wollte Spahn die rund 2,5 Millionen Menschen in Deutschland, die schon 2-mal mit AstraZeneca geimpft sind. Auch diese Kombination schützt vor einer Corona-Erkrankung und einem schweren Verlauf, so Spahn. Ob und wann es im Herbst Auffrischungsimpfungen geben wird, soll spätestens im August entschieden werden.
Wir werden ausreichend Impfstoff haben, auch mRNA-Impfstoff haben, um für alle Empfehlungen gewappnet zu sein.
Insgesamt gute Aussichten also, auch für den Herbst, wenn die Ansteckungszahlen möglicherweise wieder zunehmen, sagt auch Kanzleramtsminister Helge Braun beim Mitteldeutschen Rundfunk.
Man soll nicht sein Leben in Angst vor einer Pandemie verbringen, sondern dann muss man auch zur Lebensfreude zurückfinden. Und das kann man auch, weil unsere Impfstoffe wirklich, und das ist auch eine tolle Erfolgsgeschichte, einen sehr hohen Wirkungsgrad haben.
Einen Lockdown für Geimpfte schließt Braun für den Herbst aus. Ebenso Gesundheitsminister Spahn, der dazu ein einfaches Motto nennt.
Umso mehr Impfung im Sommer, desto besser wird der Herbst.
Einmal Besteck und einmal Teller, Trinkhalme und Wattestäbchen aus Plastik. Sie sollen aus unserem Leben verschwinden, zum Wohle der Umwelt. Wo es Alternativen gibt, ist Wegwerfplastik ab morgen verboten. Zum Beispiel bei Trinkhalmen, Einwegbesteck oder Luftballonstäbchen. Wo es noch keine Alternative gibt, muss darauf geschrieben werden auf das Produkt, dass das Wegwerfplastik ist. Das trifft dann wohl vor allem Hygieneartikel. Um diese neue EU-weite Regeln geht es im SWR-Tagesgespräch mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Frau Schulze, Sie sagen, Europa gehe damit einen wichtigen Weg aus der Wegwerfgesellschaft. Irgendwann, wenn das ganze jetzt gehamsterte Plastik aufgebraucht ist, dann wird erwartet, dass 20% weniger Müll im öffentlichen Raum, also auf Straßen und in den Parks, landet. Da ist es dann schön aufgeräumt. Aber das ist ja eigentlich nicht das Ziel. Was erwarten Sie denn konkret von den neuen Verordnungen?
Das Wichtigste ist, dass wirklich Plastik vermieden wird und dass die guten Alternativen, die es heute schon gibt, dass die genutzt werden. Und für die ganzen vielen Plastikverpackungen, die Dinge, die man nur ein einziges Mal nutzt, also Rührlöffelchen oder Plastikbesteck, dafür gibt es heute schon sehr, sehr gute Alternativen. Und die allerbeste Alternative ist Mehrweg. Und deswegen gibt es ja nicht nur ab morgen ein Verbot von Einwegplastik, wo es gut zu ersetzen ist, sondern auch eine Mehrwegpflicht, also überall da, wo Kaffee zum Mitnehmen, wo Speisen, die man mitnehmen kann, angeboten werden, müssen demnächst eben auch Mehrweggefäße angeboten werden, damit man einfach noch mehr von diesem Müll vermeidet.
Sie haben die guten Alternativen angesprochen. Jetzt gibt es natürlich auch schlechte Alternativen. Fürchten Sie nicht, dass zumindest zum Teil auf solch schlechte Alternativen ausgewichen wird? Also zum Beispiel Alufolie statt Styroporbox, und Alufolie ist ja auch nicht wirklich besser für die Umwelt.
Ja, das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir wollen nicht, dass man jetzt statt dem Plastikteller einen Aluteller nimmt. Aber der Handel hat ja nachgezogen. Es gibt jetzt sehr gute Alternativen, die man statt dem Plastik benutzen kann. Die am besten ist natürlich die, die man am Ende abspülen kann, also Mehrweg zu nutzen. Und deswegen, der Anreiz ist jetzt klar gesetzt, die besseren Alternativen dann auch wirklich zu nehmen. Und es sind wirkliche Mengen. Also wir haben es ja geschafft, auf der europäischen Ebene vor allen Dingen das zu verbieten, was in Europa an den Stränden gefunden wird. Und daran müssen wir alle ein Interesse daran haben, dass dieser Müll einfach nicht mehr entsteht, damit auch nicht eingesammelt werden muss und auch nicht am Ende irgendwo landen kann, wo er nicht hingehört.
Aber wie so oft, am Ende entscheidet ja nicht so sehr das Bewusstsein, sondern vor allem der Preis und der Komfort. Und gerade beim Mehrweg könnte der Komfort ein echtes Problem darstellen. Ich bestelle eine Pizza und muss dann hinterher die Mehrwegverpackung zurückbringen, nachdem ich gegessen habe.
Das ist heute gar kein Problem. Es gibt heute schon mehrere dieser Alternativen, wo man eben Mehrweg auch bekommt. Und ja, das Essen kommt in einer Schüssel, die ich zurückgeben kann, die ich einfach nur mal kurz ausspüle und dann entweder bei der nächsten Bestellung mit zurückgebe, oder es gibt auch schon Lösungen, dass man es im Supermarkt zurückgeben kann. Also ich glaube, daran werden wir uns alle sehr schnell gewöhnen. Und es spart wirklich Unmengen von Plastik ein. Und das ist, was wir sozusagen vermeiden müssen, dieses einfach nur einmal benutzen und wegwerfen. Diese Mentalität, das ist es, wogegen wir mit diesem Verbot jetzt angehen und mit der Pflicht für Mehrweg.
Neben dem Verbot gibt es ja noch die zweite Regel, das ist die Kennzeichnungspflicht für Dinge, bei denen es keine plastikfreie Alternative gibt. Ja, was soll das bringen? Ein schlechtes Gewissen?
Nein, ich glaube, viele wissen einfach gar nicht, wo ist überall Plastik drinne. Also, dass bei bestimmten Tabakprodukten in den Filtern Plastik drin ist, dass bei bestimmten Hygieneprodukten, bei sowas wie feuchten Tüchern, dass da Plastik drin ist. Das wissen viele gar nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, das deutlich zu machen, weil oft gibt es da auch schon Alternativen, die auch im Regal stehen. Und dann können Verbraucherinnen und Verbraucher sich eben auch entscheiden.
Aber wenn es Alternativen gibt, sollte es doch eigentlich verboten sein.
Ja, es gibt noch nicht sozusagen ausreichend Alternativen. Es gibt auch noch nicht für alles Alternativen. Aber dann ist es eben wichtig zu wissen, hier ist Kunststoff drin, sodass man dann überlegen kann, also brauche ich das Produkt wirklich? Kann ich nicht darauf verzichten? Kann ich auf was ganz anderes nutzen, damit eben ich nicht dieses Plastik nutzen muss? Und das ist das, was wir wollen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sollen es wissen.
Jetzt ist es europäisch geregelt. Europa ist beim Müll weltweit gesehen ohnehin aber eher fortschrittlich. Wie ist es denn global gesehen? Was bringt's da? Was ist mit den anderen Ländern und dem Plastik?
Ja, wir haben auch eine globale Verantwortung. Der große Teil des Müllles, den wir in Meeren finden weltweit, der kommt aus wenigen Flüssen, aus 10 Flüssen, vor allen Dingen in Asien, Afrika. Und deswegen haben wir auch international eine Vorbildfunktion. Wir müssen zeigen, dass das anders geht. Und wir müssen das, was wir an Wissen haben, also Müllsammelsysteme, wie geht man mit Müll überhaupt um, wie recycelt man Plastik, solche Technologien müssen wir natürlich auch anderen zur Verfügung stellen. Da gibt es extra Förderprogramme, die auch bei mir in meinem Ministerium vorangetrieben werden, damit auch international die Situation besser wird.
Aber in diesen Flüssen in Afrika und in Asien, wo das ganze Plastik schwimmt, da schwimmt auch viel Plastik aus Europa, was von uns exportiert wird als Müll.
Da haben wir jetzt einen Riegel vorgeschoben. Es gibt ein internationales Abkommen, die sogenannte Basler Konvention, und die regelt, was darf an Müll überhaupt sozusagen um die Welt herum transportiert werden. Und Plastikmüll, der verschmutzt ist, der darf jetzt nicht mehr außerhalb von Europa transportiert werden. Da gibt es jetzt klare Grenzen, was man noch exportieren darf, ist gereinigtes Plastik, also Rezyklate, das, was man wieder zu neuem Plastik machen kann, damit darf gehandelt werden, aber nicht mehr mit unserem Müll, mit dem verschmutzten Plastik, was aus Europa kommt.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze im SWR-Tagesgespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Erst der Politpunk, dann die Queen. Bundeskanzlerin Merkel ist heute zu ihrem Abschiedsbesuch in London. Im Gespräch mit dem konservativen Anarchisten Johnson die harten Themen Pandemie und Brexit, bei der Queen wahrscheinlich auch, aber wohl in anderer Atmosphäre. Aus London, Thomas Spickhofen.
Wir teilen dieselben Werte, sagt Boris Johnson, und noch viel mehr.
We share the same values and we share a lot more than that.
Zum Global Britain, zum global ausgerichteten und agierenden Großbritannien, will der Premierminister sein Land nach dem Brexit machen. Aber auch dafür braucht er starke Partnerschaften. Berlin steht da ganz oben auf der Adressenliste, deshalb Einladung für die Kanzlerin auf den Landsitz nach Chequers. Sie ist auch Gast bei einer virtuellen Kabinettssitzung, kann sich unmittelbar an die Regierungsmannschaft wenden. Und wir haben noch viel mehr vor, sagt Boris Johnson. Wir werden den Jugendaustausch verstärken, wir werden einen neuen kulturellen Dialog ins Leben rufen, wir schreiben einen Preis für deutsche und britische Wissenschaftlerinnen aus. Und unsere Kabinette werden sich zukünftig einmal im Jahr gemeinsam zu einer Sitzung treffen. Das ist für uns das erste Mal, dass wir so etwas machen. Das alles will Johnson in einen neuen Vertrag zwischen Großbritannien und Deutschland gießen. Können wir machen, sagt Angela Merkel und spricht von einem neuen Kapitel, das nach dem Austritt der Briten aus der EU aufgeschlagen werde.
Wir sind sehr gerne bereit, von deutscher Seite an so einem Freundschaftsvertrag oder Kooperationsvertrag gemeinsam zu arbeiten, der dann die gesamte Breite der Beziehung auch abbildet.
Die erste gemeinsame Kabinettssitzung soll im kommenden Jahr stattfinden. Solange aber können manche Themen nicht warten, zum Beispiel die Frage der Reiseeinschränkungen zum Schutz vor der Delta-Variante. Im Moment müssen Reisende von Großbritannien nach Deutschland 14 Tage in Quarantäne. Freitesten ist nicht vorgesehen. Das könnte sich bald ändern, sagt die Kanzlerin.
Ich gehe davon aus, dass in wirklich absehbarer Zeit die doppelt Geimpften dann auch durch die Klassifizierung von Großbritannien nach deutscher Klassifizierung als Hochinzidenzgebiet dann auch wieder reisen können, ohne in Quarantäne zu gehen.
Das freut den britischen Regierungschef. Zu den Sorgen in Deutschland wegen der Delta-Variante und voller Stadien bei den EM-Spielen in Wembley sagt er nur, wir haben da eine ganz klare Haltung.
The crucial point.
Der entscheidende Punkt ist, dass wir hier in Großbritannien inzwischen einen großen Schutzwall aufgebaut haben. Bei uns sind 85% der Erwachsenen zum ersten Mal und mehr als 60 sogar schon zum zweiten Mal geimpft. Wir sehen uns im Fahrplan für die Rückkehr zur Normalität. Boris Johnson hat für diesen Tag ein ganzes Bündel an Angeboten geschnürt, um die Partnerschaft mit Berlin zu stärken. Zu diesen außenpolitischen Instrumenten gehört zum Schluss auch die Einladung der Queen an Bundeskanzlerin Merkel zum Afternoon Tea auf Schloss Windsor.
Die Bundeswehr ist raus aus Afghanistan. Die Amerikaner und die NATO haben nun auch den größten Stützpunkt im Land zugemacht. Das vor allem für sein Militärgefängnis bekannte und berüchtigte Bagram Airfield. Die Taliban unterstützen diesen Abzug. Von einem Sprecher hieß es, der vollständige Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan werde den Weg dafür ebnen, dass die Afghanen selbst über ihre Zukunft entscheiden können. Gleichzeitig sind die 2001 von der Macht vertriebenen Taliban in mehreren Teilen des Landes wieder auf dem Vormarsch, haben bereits Dutzende Bezirke überrannt und die angeschlagenen afghanischen Sicherheitskräfte dort überwältigt. Für all jene Afghanen, die mit den internationalen Truppen, man könnte auch sagen mit dem Westen, in irgendeiner Weise zusammengearbeitet haben, sind all das keine guten Nachrichten und keine guten Aussagen. Viele fürchten um ihr Leben. Die Hürden, das Land zu verlassen, sind aber hoch. Zu hoch, beklagt Markus Grozian, selbst 2011 als Soldat am Hindukusch stationiert, jetzt ehrenamtlicher Leiter des Patenschaftsnetzwerkes afghanischer Ortskräfte.
Es gibt halt Auflagen, die zu erfüllen sind. Und da frage ich mich immer, also für mich wäre die einzige Auflage, das Leben einer Ortskraft oder ehemaligen Ortskraft ist bedroht, weil sie für uns gearbeitet hat. Und dann ist es egal, für welches Ministerium, dann ist es egal, ob das 2014 oder 2018 oder 2020 passiert ist. Wenn das zutrifft, wenn der aufgrund der Arbeit für uns gefährdet wird, dann sind wir dem mehr schuldig als nur einen Händeschütteln.
Weltweit erwerbe sich die Bundesrepublik den Ruf, dass sich Ortskräfte bei den Deutschen auf nichts verlassen können. Das werde sich rumsprechen und jedes Engagement irgendwo in der Welt schwieriger machen, sagte die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, schon vor 4 Wochen im SWR-Tagesgespräch. Darüber hinaus ist das deutsche Vorgehen aber auch schlicht moralisch verwerflich, findet Marc Kleber aus unserer Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft in seinem Kommentar.
Wir dürfen diese Menschen nicht schutzlos zurücklassen. Das hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer selbst gesagt. Sie sprach sogar von einer tiefen Verpflichtung. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Die Bundesregierung schaut weg. Richtig ist zwar, dass nach einem Kompromiss ein paar hundert Ortskräfte mehr mit ihren engsten Familienmitgliedern nach Deutschland kommen können als ursprünglich geplant, aber das reicht nicht aus. Schon deshalb, weil es tatsächlich jede Menge Hürden gibt. Nur ein paar Beispiele. Um eine Chance zu haben, nach Deutschland zu kommen, muss eine Ortskraft nachweisen, dass sie individuell gefährdet ist. Wie denn bitte? Soll jeder Dolmetscher etwa eine schriftliche Bestätigung der Taliban einreichen, dass er auf einer Todesliste steht? Nächster Punkt. Viele Ortskräfte haben nur über Subunternehmer für die Bundeswehr gearbeitet und damit leider keinen Anspruch auf Schutz in Deutschland. Die Taliban werden da weniger Unterschiede machen. Wird die Gefährdung dann tatsächlich anerkannt, muss man erst einmal Visa beantragen. Aber wo? Die Fahrt durch Afghanistan ist für Ortskräfte lebensgefährlich. Und wenn man dann endlich alles beisammen hat, muss man als afghanische Ortskraft für seine Familie und sich die Flugtickets selbst bezahlen. Viele werden sich das gar nicht leisten können. Es geht nur um wenige tausend Menschen. Sie haben Deutschland gedient. Es gäbe Wege, sie besser zu schützen. Ein erster Schritt wäre, bei allen unbürokratisch eine Gefährdung anzunehmen, statt Hindernisse aufzubauen. Die Verteidigungsministerin hat recht. Wir haben eine moralische Verpflichtung, diesen Menschen zu helfen. Doch solange die Bundeswehr lieber über 20.000 Liter Bier ausfliegt als Menschen in Not, finde ich, das ist moralisches Versagen. Oder in einem Wort, schäbig.
Ein Kommentar von Marc Kleber. Die Menschen an der Westküste Nordamerikas erleben derzeit eine große Hitzewelle. Im Westen Kanadas kratzen die Temperaturen knapp an der 50-Grad-Marke. Und das in Gegenden, in denen normalerweise ein Klima herrscht, wie bei uns. Inzwischen kommen auch immer öfter Wald- und Buschbrände dazu. Antje Passenheim über die aktuelle Situation.
Haus um Haus, ein ganzer Ort, Litton ist niedergebrannt. Nach tagelanger Hitze von bis zu 50 Grad Celsius brennen die Wälder in der Provinz British Columbia. Die Menschen haben Angst. Zwei Frauen tweeten ein Video ihrer verzweifelten Flucht aus dem Flammenkessel.
Which way are we gonna go? I don't know. I wanna get stuck here. Oh, fuck.
Einige Bewohner werden noch vermisst. Viele Wälder brennen in der Küstenprovinz, aber auch im angrenzenden Alberta. Hunderte Menschen müssen sich in aller Eile in Sicherheit bringen. Die nächste Gefahr ist da. Es gibt massive Flutwarnungen, denn die extreme Hitze hat eine Schneeschmelze in den Bergen ausgelöst. Menschen bangen um ihre Häuser, manche um ihre Existenz. Kanadas Landwirte fürchten schwere Ernteeinbußen. Die Hitzewelle hat ihre Raps- und Weizenfelder zerstört. Der Regierungschef von British Columbia, John Horgan, zieht nur eine Bilanz. Die große Lektion dieser Tage ist, dass der Klimawandel keine Einbildung ist, sondern dass es ihn gibt. Dies sei kein Problem von British Columbia, keines von Kanada. Der Klimawandel sei ein globales Problem und müsse gemeinsam angegangen werden, so wie die Corona-Pandemie. Die Hitzewarnung wurde inzwischen auch auf die kanadischen Provinzen Alberta, Saskatchewan und Manitoba sowie Teile der Nordwest-Territorien und das nördliche Ontario ausgeweitet.
Historisch und gefährlich nennt der Nationale Wetterservice der USA die Situation. Der Auslöser ist eine sogenannte Hitzekuppel über der Region. Wie eine Glocke legt sich die Wärme über das Land und verschwindet tagelang nicht. Soweit, so schlimm. Wir nehmen das mit Schaudern wahr. Wir haben doch vielleicht auch das Gefühl, es gehe uns, wie so viele andere Katastrophen, nichts an, weil es ja so weit weg ist. Professor Mujib Latif ist Ozeanograf, Meteorologe, Klimaforscher am Geomar in Kiel, außerdem Präsident des Club of Rome in Deutschland und ganz anderer Ansicht, nehme ich an. Herr Latif, warum geht uns die kanadische Hitze eben doch was an?
Ja, weil solche Wetterlagen, die kommen natürlich auch bei uns vor, zwar nicht so extrem, aber in der Wissenschaft sprechen wir von Omega-Wetterlagen, benannt nach dem Buchstaben Omega im griechischen Alphabet. Und dieses Omega ist ja dadurch gekennzeichnet, dass in der Mitte so ein Bauch ist, so ein Kreis fast, und das ist so ein Hochdruckgebiet und drumherum sind Tiefdruckgebiete, und so ein System ist extrem stabil, kann wochenlang anhalten. Wir sprechen hin und wieder auch von blockierenden Wetterlagen, und da gibt es dann wirklich extrem viel Sonne, die Luft sinkt großflächig ab, Wolkenbildung wird verhindert und dann kann es richtig heiß werden, und das hatten wir beispielsweise 2018 sehr stark, aber eben auch 2019, als wir einen Allzeitrekord hatten.
Bei uns war es eine Hitzewelle, es war eine Dürrewelle, aber es war lange nicht so schlimm wie in den USA und vor allem in Kanada im Westen. Was ist dort anders? Warum geht's da an die 50 Grad, eben auch in Kanada, in Regionen, die eigentlich ein Wetter haben, normalerweise das vergleichbar mit unserem ist?
Ja, also man muss natürlich schon mal sehen, dass diese Region relativ weit südlich sind. Ja, das hat man immer nicht so im Gefühl, aber die liegen eben nicht wie Hamburg beispielsweise schon ziemlich dicht am Polarkreis. Das ist das eine, und das andere ist einfach, dass im Landesinneren, das heißt nicht direkt an der Küste, tatsächlich viel höhere Temperaturen auftauchen können. Aber das Entscheidende diesmal ist tatsächlich die globale Erwärmung, das muss man so deutlich sagen. Weil die globale Erwärmung hat zwei Effekte bei solchen Wetterlagen. Erstens können die Temperaturen überhaupt ohnehin viel wärmer werden, und zweitens können solche Wetterlagen durch die globale Erwärmung eben noch länger anhalten, sodass sich die Wärme über eine noch längere Zeit entwickeln kann. Und das ist eben eine völlig neue Qualität, und wir dürfen nicht vergessen, wir hatten ja auch in Deutschland 2019 einen neuen Allzeitrekord mit Temperaturen von deutlich über 40 Grad.
Mhm. Aber also das sind keine einzelnen Wetterereignisse mehr. Die Dürre in Deutschland und die Hitze im Westen Kanadas hängen zusammen?
Ja, im Prinzip kann man das so ähnlich beschreiben wie mit einer unsichtbaren Hand. Also diese unsichtbare Hand ist die globale Erwärmung, verursacht durch uns Menschen. Das ist ja unumstritten. Und das führt einfach dazu, dass Wetterextreme häufiger auftreten und sich auch noch weiter intensivieren. Und natürlich kann man jetzt immer ein Wetterereignis rausnehmen und sagen, ja, aber sowas hat es schon immer gegeben. Aber ich glaube, was wir im Moment erleben, ist eine völlig neue Qualität von Wetterextremen. Und wir haben ja jetzt so viel über exponentielles Wachstum im Zuge der Corona-Pandemie gesprochen. Das gibt es eben auch bei Wetterphänomenen, wie beispielsweise auch bei Starkniederschlägen, die uns ja gerade im Süden und Westen Deutschlands sehr beschäftigt haben. Und insofern müssen wir uns, glaube ich, an neue Herausforderungen in Bezug auf das Wetter gewöhnen.
Ja, das ist ja die Befürchtung, die wir alle schon länger haben, und dieses ungute Gefühl. Aber gleichzeitig gab es ja so stabile Wetterlagen offensichtlich schon ja nicht immer, aber sehr lange zumindest, denn eine bekannte Bauernregel sagt ja, dass Wetter am Siebenschläfertag noch 7 Wochen bleiben mag. Also der Sommer als 7 Wochen stabile Wetterlage ist was, was es schon immer gab, oder?
Ja, also ich würde die Bauernregel jetzt nicht so ernst nehmen und schon gar nicht den Siebenschläfer, der auch schon mal verlegt worden ist. Also ich habe das selbst mal untersucht mit dem Siebenschläfer. Ich kann ehrlich gesagt jetzt statistisch nicht sehen. Aber Sie haben schon recht, stabile Wetterlagen hat es immer gegeben. Aber nochmal, sie werden extremer und sie können auch länger anhalten. Und das ist eben die neue Qualität.
Der Klimaforscher Mojib Latif. Soweit die Politik mit Ralf Hecht.